In meinem Herzen klingt das noch nach, dieses Lobpreislied, heilig für immer. Ich weiß nicht, ob uns die Tragweite bewusst ist von diesem wunderbaren, kostbaren Wort, heilig. Du bist heilig, weil du Jesus aufgenommen hast. Paulus hat die Menschen, die Geschwister in den Gemeinden mit ihr Heilige angesprochen. Und ich weiß nicht, wie ernst wir dieses Privileg nehmen, Heilige zu sein. Heilig zu sein. Ja, es ist ein ganz besonderes Wort und es passt so schön in diese Zeit. Mensch, wir haben schon fast wieder Weihnachten. Und ich habe darüber nachgedacht, worüber spricht man so in dieser Zeit? Und dann las ich, dort, wo man liebt, wird es niemals Nacht. Das klang für mich schön. Und ich dachte, okay, das ist eine Weisheit aus Westafrika, aber eigentlich ist das ja etwas, was uns alle angeht, das für die ganze Welt stimmt, oder? Dort, wo man liebt, ist niemals Nacht. Ist das auch so? Man liest so viele tolle Sätze, so viele Sprüche, so viele Worte, wo man denkt, ach, wie schön das klingt. Aber wenn man tiefer hineinsteigt, dann fragt man sich, wie könnte uns das gelingen? Ist das wirklich wahr? Und da fiel mir das Jesaja-Wort ein, wo es heißt in Jesaja 2, Vers 5, lasst uns im Licht Gottes leben. Lasst uns im Licht Gottes leben. Und in der Hoffnung für alle steht es sogar so. Kommt ihr Nachkommen Jakobs, wir wollen schon jetzt mit dem Herrn leben. Jetzt. Er ist unser Licht. Gehören wir zu den Nachkommen Jakobs? Da ist aber sehr viel, ist das wahr? Gehören wir zu den Nachkommen Jakobs? Ja, natürlich gehören wir zu den Nachkommen Jakobs. Also, dann muss es ja doch gehen, hier und jetzt schon mit dem Herrn zu leben. Wo der Herr ist, da ist Licht, da ist Liebe und da ist Wärme. Und Jesus spricht ja auch in Johannes 15, Vers 12, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Ein großer Satz. Herr, zeig uns, wie das geht. Das sind nämlich alles herrliche, wunderbare Worte. Das klingt alles sehr gut und eigentlich verlangen wir auch danach. Solche Worte, die saugen wir auf wie ein ausgetrockneter Schwamm, oder? Eigentlich ja. Stellt euch mal vor, wenn das klappen würde mit dem Miteinanderleben, mit dem sich bedingungslos liebhaben, immer nett sein, nicht schimpfen, nicht nörgeln, nicht anklagen, nicht schreien. Das wäre ein bisschen wie am Paradies, oder? Doch wir wissen, dass das gar nicht so einfach ist. Manche von uns können unglaublich viel geben, aber sie können nichts annehmen. Manche können viel annehmen, werden aber gar nicht satt und sie können auch nichts geben. Wir sehen schon, das klingt nach Üben. Nach Üben, das klingt nach Vergeben. Das klingt nach Barmherzigsein und alles beginnt damit in mir, mit diesem Satz, ja, ich will das. Wenn ich das nicht sagen kann, ja, ich will das, wirklich, wie soll Gott mir helfen? Und ich will das, weil auch er uns vergeben hat, weil auch er mit uns barmherzig war und weil wir alle diese Gnadenpakete bei ihm jeden Tag abholen dürfen. Ich sehne mich danach und ich strecke mich danach aus, weil ich weiß, dass ich das alleine gar nicht geben kann. Und das scheint auch oft für uns unmöglich und unerreichbar. Jedoch, wenn Jesus so etwas sagt, liebt einander, dann, so habe ich das gelernt, so habe ich Erfahrung mit meinem Gott gemacht, dass er mir das dann auch schenkt. vorher. Ich kann nichts geben, was ich vorher nicht bekommen habe. Egal, ob das Geld ist, ob das Liebe ist, ob das Vergebung ist. Gott schenkt uns eigentlich alles schon im Voraus. Wir können nichts geben, was Gott, wenn Gott uns das nicht vorher gegeben hat oder wenn wir es nicht empfangen haben. Könnte es also sein, dass ich mich Gott doch nicht so nähere, dass ich meine Hände nicht geöffnet habe für ihn, für seine Gnadenpakete? Könnte das sein? Könnte es sein, dass ich bereits Erfangenes einfach nicht weitergeben will, weil irgendetwas mich blockt, weil irgendetwas mich auffällt, vielleicht Stolz, vielleicht, ich weiß nicht was, irgendeine Sünde, irgendetwas, Sturheit, keine Ahnung, was es ist, aber es wäre auf alle Fälle nicht im Prinzip Gottes. Schaut, Gott hat ja schon geschenkt. Er hat uns schon beschenkt, nicht nur dadurch, dass er sich selbst geopfert hat. Und zwar hat er sich geopfert für all unsere Schuld. Er hat nicht gesagt, ja, ein bisschen Lügen, dafür bin ich jetzt für euch gestorben, aber für das geht gar nicht. Das kann ich nicht vergeben. Kennt ihr einen einzigen solchen Satz in der Bibel? Aber ich kenne den Satz in der Bibel, dass Jesus für all unsere Schuld gestorben ist. Und dadurch hat er uns das größte Geschenk aller Zeiten gemacht, weil er uns dadurch nämlich auch freisetzt von dem, was wir so gerne festhalten wollen. Und manchmal erlebe ich, dass dieses Freisetzen uns sogar in eine Blase setzt von Missbrauch, dass wir damit nicht gut umgehen. Vergib uns, Herr. Wenn wir das erkannt haben, dann hat das auch gleichzeitig etwas von, du musst weitergeben. Alles, was von Gott kommt und durch uns durchfließt, fließt weiter zu dem anderen. Wir können und dürfen nichts festhalten. Er beschenkte uns mit seiner Nähe. Er beschenkte uns mit ewigem Leben. Er beschenkt uns ständig mit Vergebung, mit Barmherzigkeit und all diesen Dingen. Was machen wir? Lassen wir es durchfließen zum Nächsten oder halten wir fest? Nee, dem kann ich nicht vergeben. Nee, so weit bin ich noch nicht. Kann sein. Dann bitte geh ans Kreuz. Der Weg zum Herrn ist immer offen, weil die Liebe ausgegossen ist in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns das gegeben hat. Der ist uns gegeben durch den Heiligen Geist, wird so viel aufgeschlossen aus seinem Wort. Und können wir lernen, wie ich das, was ich noch nicht annehmen konnte, annehmen kann? Welcher Weg ist dazu nötig? Welcher Prozess ist dazu nötig? Da denke ich manchmal, oh Herr, da ist wohl so mancher Kanal in uns noch verstopft. Sind wir da eins? Hast du vielleicht oder haben wir vielleicht vergessen, dieses Gnadenpaket abzuholen? Hast du vielleicht vergessen, dich danach auszustrecken, weil du denkst, du brauchst das überhaupt nicht? Ich stelle mir oft die Frage, was habe ich vergessen zu erkennen? Was habe ich vergessen abzuholen, mich von Gott oder Menschen beschenken zu lassen? Gerade dann, wenn ich versage. Ich lese in Römer 15,5, Gott aber, von dem alle Ermutigung und aller Trost kommen, schenke es euch, dass ihr in Frieden miteinander lebt, so wie es euch Jesus Christus gezeigt hat. Gott aber, von dem alle Ermutigung und aller Trost kommen, auch das können wir nicht einfach so mal aus uns herausbringen. Er schenke es euch, dass ihr in Frieden miteinander lebt. Nein, wir schaffen das nicht, auch wenn ich das will. Da ist immer Eifersucht im Weg, dass immer ich kann noch nicht Worte sind im Weg. Da ist so viel im Weg. Aber Gott kann es schenken. So wie es euch Jesus Christus gezeigt hat. Friede kann ich also auch geschenkt bekommen, wenn ich danach trachte. Und Ermutigung und Trost, auch ein Geschenk. Und wisst ihr was, jetzt geht es noch weiter. In Vers 6, da heißt es nämlich, dann erst könnt ihr alle wie mit einer Stimme Gott den Vater, unseren Herrn Jesus Christus loben und preisen. Dann erst könnt ihr alle wie mit einer Stimme Gott, den Vater unseres Herrn Jesus Christus preisen und loben. Dann, wann? Haben wir es noch auf dem Schirm? Wann? Wisst ihr noch, was davor war? Gott aber, von dem alle Ermutigung und aller Trost kommen, schenke es euch, dass ihr in Frieden miteinander lebt. Dass ihr in Frieden miteinander lebt. Nee, mit dem kann ich nicht, mit der kann ich nicht, weil da war mal. Und wisst ihr, was ich meine? Hey, Jesus ist für alle unsere Sünden gestorben, für alle. Hol's dir ab, damit du Frieden im Herzen hast. Und dann, sagt Gott, dann könnt ihr alle so leben. Wenn du dir die Gnadenpakete bei Gott abholst und dich von ihm beschenken lässt. Umgekehrt betrachtet heißt es ja eigentlich, wenn ich nicht Gott loben und preisen kann, wenn ich das nicht könnte, habe ich nicht Frieden mit mir und auch nicht mit den anderen. Gott mit offenem Herzen zu loben und zu preisen, setzt unglaublich viel voraus. Ich kann nicht froh sein. Ich kann nicht Hände heben. Ich kann nicht inniglich Gott loben. Guck mal, was da alles da draußen los ist, wo so viel Elend ist und so viel Krieg und so viel Not. Da soll ich Gott loben? Hey, wo ist Gott? Und schon haben wir angeklagt und schon haben wir uns wieder versündigt und schon ist wieder vorbei mit dem Frieden. Wie sollst du Frieden haben, wenn du diese Geschenke von Gott nicht annimmst? Da passiert so viel. Herr, warum muss ich das jetzt erleben? Ist Anklage. Gott geht durch alle Wege mit dir, durch Höhen und Tiefen. Das ist ein ganz schön schwieriges Thema, ein heißes Thema, echt. Es gibt eine kleine Geschichte dazu. Ich liebe diese Geschichten von Axel Kühners. Ich habe sie öfter früher euch hören lassen und eine davon, die geht so. Zu diesem Thema passend. Ein Lehrer möchte seinen Schulkindern das Wunder der Weihnacht näher bringen. Und eindrücklich beschreibt der Lehrer das wunderbare Bild des Friedens. Seht ihr, wie Maria und Josef das Kind umgeben und merkt ihr, wie selbst Ochse und Esel zusammen mit den Schafen die Krippe umringen, einträchtig, ohne sich zu drängen oder zu stoßen. Was meint ihr, warum sie wohl so friedlich und ruhig nebeneinander können? Und die Schüler überlegen, denken nach und dann meldet sich plötzlich einer und dann sagt er, na, weil sie als Holz sind. Habt ihr verstanden? Müssen wir eigentlich aus Holz sein, um friedlich zu bleiben? Oder können auch lebendige, sensible Menschen einträchtig miteinander umgehen? Müssen wir aus Holz sein, um kein Kleinholz zu machen um uns herum? Um keine Schäden anzurichten, um niemanden zu verletzen? Müssen wir wirklich aus Holz sein? Gut, wenn ich mich abkapsle, wenn ich keine Kontakte habe, dann tue ich ja auch niemanden weh, ne? Oder, aber wie fühle ich mich denn dann? Dafür sind wir eigentlich gar nicht gemacht, oder? Obwohl es Menschen gibt, die meinen, sie meiden jetzt jegliche Kontakte. Sie werden ja eh immer verletzt. Oder sie meinen, sie ecken eh immer wieder an und dann kommen sie erst gar nicht mehr. Ihr Lieben, man kann sich auch selbst vom Leben abschneiden. Man kann sich auch selbst vom Erkenntnis abschneiden, von Wachstum abschneiden. Und wer hat den Sieg? Der Teufel. Nur der Teufel hat den Sieg. Aus Holz sein heißt ja auch starr sein und tot sein. Das ist nicht das Leben. Ist das Leben nicht hinfallen und aufstehen? In den Tunnel kommen und wieder Licht sehen? Herauskommen aus dem Gefängnis? Reinigung und auf den Weg zur Heiligung kommen? Verletzen um Vergebung bitten, ein ständiges Training, bittere Erfahrungen machen und loslassen. Ich erlebe gerade jetzt in dieser Zeit, in der wir uns befinden, eher Menschen, die wie Gott persönlich sind. Sie können das alles selbst. Sie urteilen, sie verurteilen. Wenn wir uns abkapseln würden und lieber in Einsamkeit leben würden, wären wir dann wirklich noch Mensch, ein Mensch, wie Gott es sieht? Von Phil Bosman, ich liebe die Aussagen von ihm, er war so menschennah, der sagte einmal, Blumen können nicht blühen ohne die Wärme der Sonne. Und Menschen können nicht Menschen werden ohne die Wärme der Freundschaft. Wir sollten uns wirklich danach ausstrecken. Wenn Gott sagt, verlasst die Versammlungen nicht, verlasst die Gemeinschaft nicht, dann hat das nicht nur geistlichen Aspekt, sondern auch simpel menschlichen Aspekt. Denn der Herr weiß genau, wie schnell wir uns lossagen von Menschen, wie schnell wir verletzt sind. Und er weiß auch, wie schnell Satan zur Hand ist und diesen Umstand wirklich nutzt, um was zu tun, um uns in die Vereinsamung zu führen. Glaubt mir, eigentlich wisst ihr das ja schon alles selbst. Ihr habt doch die Erfahrungen auch schon gemacht. Doch oft kommen wir auch unfreiwillig in Vereinsamung hinein. Es ist nicht immer alles selbst gemacht. Ich erinnere mich noch an diese Flüchtlingswelle, die damals war, vor circa 10 Jahren vor Italien, die vielen Boote, die gesunken sind. Und das war wirklich schlimm damals. Und da hat der Papst diese Aussage getroffen, auch Jesus Christus war ein Flüchtling. Und das hat mich neugierig gemacht. Ich habe den Artikel gelesen und damals war Papst Franziskus, der hat an das Flüchtlingsschicksal von Jesus Christus erinnert. Das Boot in der damaligen Weihnachtskrippe auf dem Petersplatz in Rom erinnert an die traurige und tragische Realität von den Migranten auf dem Weg nach Italien damals. Und er sagte, Jesus musste schon als Säugling Flucht erleben. Die schmerzhafte Erfahrung der Menschen, die auf Booten Italien zu erreichen versuchten, erinnere an Jesus Christus, der bei seiner Geburt keine Unterkunft gefunden habe und stattdessen in Bethlehem in einer Grotte geboren wurde. Seine Eltern hätten ihn nach Ägypten gebracht, um vor Herodes zu fliehen. Damals Franziskus rief dazu auf, die Botschaft der Brüderlichkeit, Annahme, Aufnahmebereitschaft und Solidarität des Krippengeschehens neu zu entdecken. Das fand ich wieder gut. Krippen in Kirchen, in Privatwohnungen und an öffentlichen Orten sind eine Aufforderung, in unserem Leben und in der Gesellschaft Platz für Gott zu machen, der im Antlitz so vieler notleidenden Menschen verborgen ist. Ich dachte, ja, was denken wir uns denn, wenn wir eine Krippe aufstellen? Was nützt es, wenn ich eine Krippe in der Wohnung habe, aber Jesus nicht drinnen liegt? Woher weiß ich, ob ich Jesus wirklich in meinem Herzen habe? Ich weiß nicht, was ihr jetzt mit meinen Gedanken assoziiert. Mich erinnert das an die Bibelstelle, wo es heißt, was ihr dem Geringsten meiner Brüder tut, das habt ihr mir getan. Was können wir denn für den Nächsten tun? Hier bei uns, also mein Nachbar braucht kein Brot. Mein Nachbar braucht auch kein Bett. Aber es gibt Flüchtlinge oder es gibt Fremde, die brauchen eine ganze Menge davon. Nicht nur Essen und Trinken, dafür, meine ich, sorgt unser Staat schon ausreichend. Die meisten haben genug. Aber das Gefühl, angenommen zu sein. Sie brauchen Ansprache. Sie brauchen Menschen. Sie brauchen dich und sie brauchen mich. Und ich weiß, was in euch jetzt vorgeht. Ich war oft verärgert über Gelder, die bezahlt wurden, die sie eigentlich schon längst hatten. Über Dinge, wo wir gesehen haben, es ist Unrecht. Aber Geschwister, das ist nicht unseres, darüber zu urteilen. Das nicht. Und ich dachte, schauen wir doch einfach über unseren Tellerrand. Wir haben so viele Menschen unter uns, die müssen keine Fremde sein, die trotzdem Ansprache brauchen, die trotzdem eine Umarmung brauchen. Wir brauchen nur bei uns zu bleiben, da haben wir schon genug zu tun und es macht auch Freude, für den anderen da zu sein. Was können wir für den Nächsten tun? Und ich habe mich gefragt, öffnen wir unser Umfeld, unsere Wohnung für jemanden, der ein Bett braucht? Würde ich mein Heim öffnen für jemanden, der Essen braucht, der eine Wohnung braucht, für eine bestimmte Zeit? Und die Frage hat sich mir automatisch aufgedrängt, hat der Vatikan auch seine Türen geöffnet für Flüchtlinge? Wir hören so viel von Leuten wie einem Papst oder allerlei großen Leuten. Er lobt die Menschen, die sich hingeben und aufopfern. Und ich frage mich, was macht der Vatikan? Oder was machen unsere Politiker? Was machen sie? Gut, diese Frage zu beantworten, steht mir gar nicht zu. Es ist einfach nur mal eine Frage in den Raum geworfen, weil wir müssen bei uns bleiben, bei unserem Herzen bleiben. Jesus ist der Freund aller Völker. Er ist der Retter aller Menschen. Er würde jedem ein Bett geben, Brot und Wasser geben. Und ja, manchmal muss man aufpassen, wen man in sein Haus lässt. Gerade jetzt ist mir alles klar. Gott helfe uns dabei, immer das Richtige zu tun. Jesus hat immer Gemeinschaft gesucht und darum geht es. Natürlich auch hat er Ruhe gesucht in der Einsamkeit, wenn er mal beten wollte, aber das ist ein anderes Thema. Menschen brauchen Menschen. Und da gibt es wieder ein schönes Zitat von Phil Bosmans: Mensch, Mensch, du bist geschaffen nach dem Bilde Gottes. Der Liebe ist, der das Glück der Menschen will. Geschaffen mit Händen, um zu geben, mit einem Herzen, um zu lieben und mit zwei Armen, die gerade so lang sind, um einen anderen zu umarmen. Es gab eine Zeit in meinem Leben, wo ich die Sonne nicht sehen konnte, wo ich auch tief unten war und wo mir diese Worte mehr als geholfen haben. Ich habe sie immer und immer wieder gelesen und ich dachte, später hätte ich damals Gottes Wort schon gehabt. Was hätte mir das gegeben? Leben wir im Licht, 1. Johannes 1,7, leben wir im Licht, so wie Gott im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft miteinander. Wenn wir im Licht leben, wie Gott im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut, das sein Sohn Jesus Christus für uns vergossen hat, befreit uns von aller Schuld. Von aller Schuld. Ich bin so froh, dass Gott keine Skala hat. Ihr wisst, was ich meine. Leben wir im Licht, so wie Gott im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft miteinander. Geschwister, wir sehen, Gemeinschaft zu haben, ist Gott gewollt. Das wollte ich einfach auch nochmal betonen. Und wir sollen nicht für uns selbst leben. Das tut uns einfach nicht gut. Der Mensch ist dafür überhaupt nicht gemacht. In Johannes 15 steht auch, dass sogar Christus nicht für sich selbst lebte. Gemeinschaft ist einfach etwas Gottgewolltes. Heißt andersherum, lebst du nicht in Gemeinschaft und verweigerst dich sogar, dann lebst du nicht im Willen Gottes. Könnte man das so sagen? Das ist der Kehrschluss von dem, was Gott gesagt hat, ne? Und wenn wir das dann halt nicht so machen, nicht im Willen Gottes leben, was passiert? Du wirst krank. Du wirst krank und du verhärtest dich innerlich. Du trocknest aus. Du gerätst ganz leicht in Sünde. Und irgendwann stirbst du. Zunächst geistlich, später ganz langsam körperlich. Leben wir im Licht, so wie Gott im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft miteinander. Und Gott, wie könnte es anders sein, hat natürlich auch gleich die guten Rezepte, wie wir das bewerkstelligen können und wie wir das schaffen. Einer seiner guten Ratschläge steht in Römer, lesen wir gleich. Wir haben ja jetzt schon gehört, eng mit Christus verbunden zu sein, was das bedeutet. Rücksicht nehmen, nicht um uns selbst drehen, in Frieden miteinander leben. Wir können diese Sachen mehrfach lesen, vor allem in Johannes, in den ersten Versen sehen wir das. Und dann lesen wir in Römer 15,7, nehmt euch gegenseitig an, so wie ihr seid. Denn auch Christus hat euch ohne Vorbehalte angenommen. Auf diese Weise wird Gott geehrt. Ist es uns nicht wichtig, dem anderen einen gebührenden Platz zu geben in meinem Leben, in der Gemeinde, vielleicht in der Familie, ich weiß nicht, überall, wo ihr Menschen begegnet, nehmt euch gegenseitig an, so wie ihr seid. Okay, wenn ich jetzt nur mal an Bertolt und mich denke, dann denke ich, es wäre so schön, wenn er das machen würde, wenn er endlich mal seine Pullover zusammenlegen würde, wie es sich gehört. Wisst ihr, was ich meine? Liebe ich ihn weniger, wenn er jetzt etwas hinterlässt, was mir Arbeit macht? Manchmal schon. Manchmal schon. Und dann denke ich, vergib mir. Wie viel muss er von mir nicht ertragen? Nur er sagt nichts. Was ist denn jetzt besser? Versteht ihr, was ich meine? Ist er jetzt besser oder bin ich jetzt besser? Ich sag nichts. Ich weiß, Gott liebt uns beide. Und wir dürfen trainieren, diese Liebe von ihm anzunehmen, damit wir uns annehmen können, wie wir sind. Wir dürfen doch trotzdem mal was sagen, ne? Also so ist ja nicht. Wir wollen ja alle miteinander so leben, dass wir dem anderen keine Arbeit machen. Da darf man natürlich was sagen. Aber die Frage ist, wie sage ich es dem anderen? Und das ist ein ständiges Training, glaube ich. Und wenn wir an Jesus denken, hat der jemanden fertig gemacht? Hat er jemanden abgelehnt? Hat er jemanden verurteilt? Hat er jemanden beschimpft und gesagt, du, deine Sünde, die ist wirklich schlimm? Ich kenne keine solche Bibelstelle. Klärt mich auf. Und er ist mein Vorbild. Ich möchte üben. Ich möchte wirklich üben, dass ich den anderen so behandeln darf und so mit ihm reden kann, dass der Frieden untereinander da ist und dass er seinen würdigen Platz bekommt. Wenn ich an Jesus denke, dann kam er nicht als König und guckt mal, wer ich bin. Er kam, um zu dienen. Da dachte ich, okay, dienen gehört zu unserer Berufung als Nachfolger Jesu, oder? Oder? Sind wir Nachfolger Jesu? Ey, also wir sind Nachfolger Jesu. Ich möchte euch am liebsten bitten, steht doch mal auf, wer sich als Nachfolger Jesu sieht. Wer ist ein Nachfolger Jesu? Das tut uns gut. Wer ist ein Nachfolger Jesu? Ey. Ihr werdet jetzt wacher sein. Glaubt mir. Wir sind auch gleich fertig, aber es ist so wichtig, dass wir das verstehen. Okay, setzt euch wieder. Es ist so wichtig, dass wir das begreifen. Wir sind Nachfolger Jesu und wir sind hier auch, um zu dienen. Wem also hast du die letzte Zeit gedient? Ich habe mich gefragt, okay, wem habe ich die letzte Zeit gedient? Diene ich denn mit meinem Leben Gott erstmal? Weil wir sollen ja zu seiner Ehre leben, heißt es. Und wem diene ich mit was? Oder sehe ich nur noch Arbeit, PC, Handy, Filmchen, da und wieder Arbeit, schlafen noch, Essen ist auch noch wichtig und dann wieder Arbeit. Ihr wisst, was ich meine? Also manchmal diene ich auch meinem Mann, indem ich ihm was Leckeres zu essen koche. Und manchmal dient er mir auch, wenn er meine Kaffeemaschine repariert. Gehört das auch dazu, Herr? Glaub schon. Gegenseitig sich was Gutes tun, finde ich wichtig. In der Probe für einen früheren Weihnachtsgottesdienst, da hatten sich die Kinder mal was Tolles ausgedacht. Einer für alle, alle für einen, alle für Jesus. Das war ihr Motto. Und sie haben so die Hände aufeinander gelegt. Kennt ihr, ne? Hände aufeinander gelegt. Als Zeichen von der Zusammengehörigkeit und von der Einheit. Und dann kam ich auf die Idee, meine Hände so drunter zu schieben, unter ihre. Hab sie andersrum gedreht und hab so praktisch die Last ihrer Hände versucht, auf mich zu nehmen. Und da sagt eine von den Kleinen, boah, das ist aber ganz schön schwer, so die Hände zu halten. Und ich dachte, okay, hast du nicht gemerkt, dass ich eure Hände getragen habe? Und in dem Moment wurde mir klar, dass die Kinder das nicht bemerkt haben, dass ich ihre Hände tragen wollte. Und mir war klar, wie oft wir Menschen oft auch nicht bemerken, dass Jesus uns eigentlich trägt. Warum? Er trägt uns durch das Tal der Tränen, durch das Tal der vielen Lasten. Aber wir, wie sind wir denn? Wir wollen das alleine schaffen. Ich kann das schon. Wir wollen die ganze Last alleine tragen. Ich brauche doch niemand. Ich schaffe das allein. Ich bin alt genug. Ich will bleiben, wie ich bin. Solche Aussagen. Puh. Hier kommt mein Aufruf an alle. Kommt lieber zu Jesus. Helft einander, tragt einander, freut euch aneinander. Er ist ein Glaube, denn nicht nutzlos, der sich nicht in der Liebe zum Mitmenschen beweist. In Jakobus 2 können wir lesen, dass solch ein Glaube tot ist, wenn wir das nicht täten. Und ich befürchte, dass viele Menschen so einen toten Glauben leben. Dabei haben wir neues Leben durch Christus, lesen wir im 2. Korinther, das wissen wir. Die allermeisten hier sind getauft nach biblischem Vorbild und wir wissen, dass wir neues Leben haben durch den Herrn. Und Jesus spricht in Johannes 12, 46, ich bin in die Welt gekommen als ein Licht, damit wer an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibt. Gott will das nicht, dass wir in der Finsternis leben. Aber wir hören oft nicht, weil wir es selbst alles machen wollen, anpacken wollen. Anstelle, dass wir morgens erstmal beten und bringen Gott unseren Tagesplan, gehen wir schon gleich an die Arbeit. Ich ertappe mich wirklich, wo ich aufstehe und das Telefon schon in der Hand habe, im Bademantel noch, ich bin noch gar nicht angezogen, ich habe noch nicht gebetet und treffe schon Entscheidungen. Ich denke, oh! Und dann höre ich aber schnell auf, wenn ich dran denke, gelingt mir auch nicht immer, und denke, wie wichtig ist es doch, dass ich mit Gott erstmal meinen Tagesplan bespreche und sage, Herr, öffne du mir die Wege, hilf mir bei den schwierigen Entscheidungen, weil ich weiß ja, dass ich es eben nicht alleine kann. Und wo Gott doch sagt, befiehl mir deine Wege, befiehl mir deine Wege und hoffe, dass ich es wohl machen werde. Vertrau darauf. Da kommt das nächste Problem, zu vertrauen, weil wir sehen ja so viele um uns herum, wo wir zweifeln, wo wir nicht mehr glauben können. Aber er sagt, vertrau. Habt ihr schon mal erlebt, dass ihr nicht wusstet, wie ihr etwas löst? Und ihr habt gebetet und habt gesagt, Herr, ich weiß nicht weiter, ich lasse dir das jetzt über. Ein ganzer Tag vergeht, du hast es vergessen. Am nächsten Tag denkst du, ach, was war denn da gestern? Ich wollte doch noch was machen. Und es hat sich von ganz alleine schon aufgelöst. Wir trappen ja immer schon voraus. Wir wollen ja alles selbst machen. Es ist schon wichtig, dass wir mit dem Herrn unsere Pläne besprechen. Viele sagen, ich kann das nicht. Ich bin ja auch eigentlich nichts und ich weiß nicht einmal, ob ich geliebt bin. Ich weiß nicht einmal, ob ich gewollt bin. Auch diese Aussagen kenne ich von Geschwistern. Und dazu sage ich nur, schau, was Gott über dich sagt. Was sagt er denn über dich? du bist mein gewolltes Kind. Ich habe dich wunderbar gemacht. Ja, du machst Fehler, aber ich mache keine. Also Gott macht keine Fehler. Doch du bist Kind. Er ist Gott. Ist also alles in Ordnung, oder? Ich darf mal fallen. Ich darf was verkehrt machen. Stößt Gott uns deshalb aus? Nein, er stößt uns nicht aus. Er hebt uns wieder auf und geht mit uns weiter. Ich habe immer früher gedacht, in der Bibel, die Leute, aber das waren alles biblische Leute, boah, die haben alles toll und richtig gemacht, die haben gewusst, was Gott will. Und dann fange ich an, Bibel zu lesen und denke, ah, was hat der Mose nicht alles gemacht? Was hat der David, der David nicht alles nicht gut gemacht? Ganz viele Sachen und ich lese und denke, und Gott hat sie immer wieder gebraucht. Gott hat sie immer wieder vergeben, hat ihnen vergeben, hat sie aufgerichtet, hat sie weiter gebraucht. Und es war so wie so ein das Ereignis, wie ein Wachstumsknoten in ihrem Leben, das sie stabiler gemacht hat. Und das will Gott auch mit deinem Leben machen. Du bist sein gewolltes Kind. Du bist geliebt von ihm. Und er sagt, ich habe dich wunderbar gemacht. Wo Gott dich hinstellt, wo er dich hingesät hat, da sollst du blühen. Da darfst du wachsen, da darfst du schön sein, da darfst du auch zum Licht werden. Darfst dir abholen davon. Da sollst du Freude verbreiten. Da sollst du echt sein, ehrlich sein, vergeben und barmherzig sein. Vergesst nicht, dort, wo man liebt, wird es niemals Nacht, egal welche Umstände. Dort, wo man liebt, wird es niemals Nacht. Lasst uns deshalb im Lichte Gottes leben. Wir brauchen ihn. Wir sind nicht so perfekt und Gott will auch gar nicht, dass wir meinen, wir müssten Muskelprotze werden und alles selber können. Wir leben aus dieser Quelle. Jesus. Amen.